was wir glauben.
Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
Hallo Beate.
Hallo Jonas.
Sarah ist nun nicht mehr da. Abraham möchte seine Familienangelegenheiten klären, Isaaks Zukunft, das muss geregelt werden. Wenn Isaak eine Frau findet und Kinder bekommt, ist die Erfüllung von dem Versprechen, das Gott gegeben hat, einen Schritt näher gerückt. Eine neue Generation, die in dem versprochenen Land leben kann.
Die Geschichte von Isaak schließt nahtlos an die von Abraham und Sarah an. Die Geschichte vom Volk Israel wird weiter als Familiengeschichte erzählt. Der Teil, der heute kommt, das ist wieder eine meiner Lieblingsgeschichten. Die habe ich als Kind schon geliebt und ich habe mir immer vorgestellt, wie es mir anstelle von Rebekka gegangen wäre. Abraham war alt, sehr alt. Er war reich gesegnet mit all seinem Besitz, mit Knechten und Mägden, mit Vieh, mit Gold und Silber, mit Ansehen, mit Land. Wie ein Fürst lebte er, aber eines war noch nicht erfüllt. Viele Nachkommen. Sein Sohn Ismael lebte in der Wüste Paran, sein Sohn Isaak lebte bei ihm. Abraham findet, es ist Zeit, dass Isaak heiratet. Aber wo soll er die richtige Frau finden? Hier in Kanaan sicher nicht. Er überlegt hin und her. Unter den Kindern seiner Geschwister ist vielleicht eine junge Frau, die passen würde. Auf jeden Fall muss es eine Frau aus seiner Sippe sein, weil nur solche Hochzeiten sind erlaubt. Sonst würde der Erbbesitz an eine andere Familie fallen. Und das geht nicht. Abraham ruft seinen Vertrauten, der alle seine Angelegenheit regelt, sein ältester Knecht. Schwöre mir bei dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau von hier gibst, sondern dass du in mein Vaterland gehst und dort bei meiner Verwandtschaft nach einer passenden Frau für meinen Sohn suchst. Der Knecht denkt praktisch. Wie soll ich das machen, wenn das Mädchen nicht mit mir hierher kommen will? Soll ich dann deinen Sohn in das Land bringen, von dem du hergekommen bist? Abraham hat eine klare Meinung. Tu das bloß nicht. Der Gott des Himmels und der Erde, der mich aus meines Vaters Haus und aus meiner Heimat weggebracht hat und mir geschworen hat, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben, der wird dir helfen. Er wird seinen Engel vor dir hersenden, damit du meinem Sohn von dort eine Frau holen kannst. Wenn aber das Mädchen nicht mitkommen will, so hast du trotzdem deinen Eid erfüllt. Nur bringe auf keinen Fall meinen Sohn dorthin zurück. Der Knecht schwört Abraham, dass er sich daran halten wird und bereitet alles vor. Er nimmt 10 Kamele, er packt Schmuck und schöne Kleider ein, natürlich Proviant für die weite Reise. Außerdem nimmt er weitere Knechte mit, die ihn und die kostbaren Waren schützen sollen. Er muss ja Eindruck machen, damit er mit seiner Brautwerbung Erfolg hat. Und dann bricht er auf. Er reist mit dem ganzen Tross nach Mesopotamien zur Stadt Nahors. Dort kommt er nach ein paar Tagen an, als es bereits Abend wird. Draußen vor der Stadt ist ein Brunnen. Dort lässt er anhalten und die Tiere lagern. Zum Brunnen kommen abends die Frauen und Mädchen und holen Wasser in Tonkrügen, die sie auf dem Kopf oder auf der Schulter tragen. Wenn er also eine Frau finden will, dann ist hier der richtige Ort. Aber wie soll er sie erkennen? Er betet. Du Gott Abrahams, lass mir heute gelingen und sei barmherzig zu Abraham. Ich stehe hier beim Brunnen und bald werden die Mädchen kommen, um Wasser zu holen. Wenn eine von ihnen kommt und ich sie um Wasser bitte und sie gibt mir und auch noch den Kamelen, das soll das Zeichen dafür sein, dass sie die richtige ist, die ich suche. Da kommt tatsächlich ein Mädchen. Sie ist schön anzusehen, ein junges Mädchen. Sie trägt ihren Krug und steigt die Stufen hinunter bis zum Wasser. Dort füllt sie den Krug und steigt wieder herauf. Der Knecht geht ihr entgegen. Lass mich ein wenig Wasser trinken. Trinke, mein Herr. Sie nimmt den Krug herab und lässt ihn trinken. Ich will auch deinen Kamelen Wasser schöpfen. Bestimmt sind sie durstig von der Reise. Sie gießt den Krug in die Tränkrinne und steigt wieder hinab, um noch mehr Wasser zu holen. Der Knecht schaut ihr zu, während sie Krug um Krug heraufträgt und in die Tränkrinne gießt. Er möchte wissen, ob sie diejenige ist, die er gesucht hat. Als sie fertig ist, nimmt er aus dem Gepäck einen goldenen Stirnreif und 2 Armreifen und gibt sie ihr. Zu welcher Familie gehörst du? Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, die Enkelin von Nahor. Wir haben Platz und Futter genug für euch und eure Tiere zum Übernachten. Der Mann verneigt sich und betet. Gelobt sei Gott, der Gott Abrahams. Er hat mich direkt zum Haus des Bruders meines Herrn geführt. Rebekka aber läuft schnell nach Hause und erzählt, was sie erlebt hat. Ihr Bruder Laban hört das und läuft sofort hinaus zum Brunnen. Er hat gesehen, was für kostbare Geschenke Rebekka bekommen hat, und er weiß, was das bedeutet. Das ist ein Hochzeitsgeschenk. Da ist ein reicher Mann, der eine Braut sucht. Komm mit mir, du Gesegneter Gottes, wir haben alles vorbereitet, auch für die Kamele haben wir Platz gemacht. Er bringt den Knecht ins Haus, auch seine Begleiter. Er sorgt dafür, dass die Tiere versorgt werden und die Männer ihre Hände und ihre Füße waschen können, die schmutzig sind von der langen Reise auf staubigen Straßen. Ein gutes Essen gibt es, aber der Knecht möchte noch nicht essen. Er möchte erst seinen Auftrag ausführen, und so erzählt er, wo er herkommt. Er erzählt, wie es Abraham ergangen ist, wie er reich und mächtig geworden ist dort im fremden Land Kanaan. Von Isaak erzählt er, dem einzigen Sohn, der eine Frau aus der Familie Abrahams heiraten soll. Er berichtet von seiner Reise, erzählt von dem Zeichen, das er sich vom Gott Abrahams erbeten hat. Und so stand ich schließlich am Brunnen, und Rebekka gab mir zu trinken und auch den Kamelen, und sie ist die Enkelin Nahors und die Nichte Abrahams. Wenn ihr nun die seid, die zu meinem Herrn freundlich seid und die ihm Treue und Freundschaft zeigen, dann sagt es mir. Und wenn nicht, sagt es mir auch, damit ich weiß, woran ich bin. Da antworten ihm Laban und Betuel, das kommt von Gott. Dazu können wir überhaupt nichts anderes sagen, weder Böses noch Gutes. Da ist Rebekka, nimm sie mit und zieh wieder nach Hause, damit sie die Frau des Sohnes von deinem Herrn wird, so wie Gott es gesagt hat. Der Knecht verneigt sich wieder und betet zu Gott. Er dankt für die Botschaft, die er gerade bekommen hat. Dann holt er noch mehr Schmuck hervor und schöne Kleider, die er Rebekka gibt, aber auch ihrem Bruder und ihrer Mutter. Erst danach setzt er sich zu den anderen, und miteinander essen und trinken sie.
In dieser Geschichte wird nochmal ganz stark beschrieben, dass es damals wohl ganz wichtig war, wer zu welchem Volk gehörte. Eine Durchmischung der Völker, wie zum Beispiel durch die Heirat von zwei Menschen aus unterschiedlichen Völkern, das wurde vermieden.
Genau. Und das gehört in eine Zeit, in der die Menschen in einem fremden Umfeld wohnten und sich bewusst davon abgegrenzt haben, um ihre Identität zu bewahren. Also in die Zeit nach dem babylonischen Exil. Da haben wir eine Gruppe, die ganz stark so argumentiert und sogar versucht, solche Ehen zu trennen, während es, wie im Buch Ruth, eine andere Gruppe gibt, die sagt, das ist völlig in Ordnung, wenn sich Menschen aus verschiedenen Völkern oder Nationen mischen. Für Gott spielt das keine Rolle, sagen sie. Jeder Mensch, der sich Gott zuwendet, gehört dazu.
Zur Tradition gehörte wohl auch das Beschenken der Braut und ihrer Familie. Das ist an manchen Orten der Welt heute noch so, dass in manchen Kulturen der Mann oder die Familie des Mannes Schmuck, Kostbarkeiten, Tiere und andere Geschenke der Braut und der Brautfamilie überbringt. Ich kann mir vorstellen, dass dies ein Zeichen des Respekts und des Dankens gegenüber der Familie der Braut ist, aber auch um zu zeigen, dass der Mann für die Frau sorgen kann.
Der Brautpreis oder die Morgengabe, es gibt ganz unterschiedliche Bezeichnungen dafür und es gibt auch unterschiedliche Gründe dafür. Respekt kann eines sein, es kann aber auch um einen wirtschaftlichen Ausgleich von einem Verlust gehen. Die Frau verlässt ja immerhin die Familie, in der sie aufgewachsen ist, und damit geht ihre Arbeitskraft verloren. Das muss ja irgendwie ersetzt werden. Oder, das ist eine andere Möglichkeit, das, was die Braut bekommt, das ist ihr persönlicher Besitz. Im Fall einer Scheidung kann sie das mitnehmen und ist abgesichert. Du siehst, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Was mir aber bei der ganzen Geschichte auffällt, Rebekka kennt Isaak ja überhaupt nicht. Das ist also keine Liebesheirat, so wie wir uns das wünschen. Hier entscheiden die Eltern oder die Familien darüber, wer wen heiratet. Und ob das dann gut geht? Am nächsten Morgen möchte der Knecht gleich wieder zurück. Es drängt ihn nach Hause. Er ist froh, dass alles so gut gelaufen ist. All seine Bedenken vorher waren unnötig. Aber ihr Bruder Laban und ihre Mutter wollen Rebekka noch nicht gehen lassen. Jetzt, wo ihr Abschied klar ist, möchten sie noch ein wenig von ihr haben, denn sie werden sie nicht wiedersehen, wenn sie erst einmal so viele Tagesreisen fort und in einem anderen Land ist. Aber der Knecht drängt. Haltet mich nicht auf, denn Gott hat meiner Reise Erfolg gegeben. Ich will wieder zu meinem Herrn zurückgehen. Dann wollen wir Rebekka selber fragen, was sie sagt. Rebekka ist sich sicher. Ja, ich will mit diesem Mann mitgehen. Da erlauben sie es. Sie bereiten alles vor. Auch die Amme, die Rebekka von klein auf betreut hat, wird mitgehen und noch andere Mägde, die für sie arbeiten. Rebekka bekommt einen Segen von ihrer Familie mit. Du, unsere Schwester, werde zu viel tausendmal tausend. Deine Familie soll über ihre Feinde siegen. So bricht Rebekka auf mit den Leuten Abrahams. Isaak wohnt am Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, einer Oase im Süden. Eines Abends, als er bei seinem Abendgebet ist, da sieht er, dass Kamele herbeikommen. Auch Rebekka sieht ihn und fragt ihre Begleiter, »Wer ist das, der uns da auf dem Feld entgegenkommt?« »Das ist mein Herr«, antwortet der Knecht. Rebekka wickelt ihr Tuch um sich, damit Isaak sie nicht gleich sehen kann. Der Knecht erzählt ihm alles, was ihm auf der Reise begegnet ist und wie er Rebekka gefunden hat. Isaak freut sich und er bringt Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah, das seit ihrem Tod leer ist. Er nimmt sie zur Frau und gewinnt sie lieb. So wurde er getröstet über den Tod seiner Mutter.
Wie du gerade eben auch gesagt hast, die beiden kennen sich nicht und trotzdem heiraten sie. Was mir auffällt, ist, dass nur von Isaak gesprochen wird. Wie er sich freut, dass er für Rebekka im Nachhinein Gefühle entwickelt, dass er Trost findet. Doch wie ist es denn für Rebekka? Macht sie das einfach so mit?
Ja, das können wir uns jetzt selbst vorstellen, wie das für Rebekka ist. Für mich war mit dieser Geschichte immer Aufbruch, Abenteuer, etwas Neues entdecken und erleben verbunden. Ich fand es spannend, dass ein junges Mädchen sich auf so eine Geschichte einlässt. Heute, mit vielen Jahren Abstand und Erfahrung, sehe ich mehr, dass Rebekka eigentlich gar keine andere Wahl hatte, wenn ihre Familie das so beschlossen hat. Auf jeden Fall gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die in dieser Geschichte stecken.
Und wie es weitergeht, das hören wir in der nächsten Folge. Bis dann.
Bis dann.